Kapitel 11 bis 15, um rein, unrein, heilig, unheilig in diese ganzen Thematik. Und wir sind von dem Aspekt oder so davon ausgegangen, dass letztendlich oder zuerst mal Gott derjenige, der alles gemacht hat, von daher an der Sache selbst nicht unrein ist, sondern für die unrein ist, für den Gott es als unrein erklärt. Ich denke, das ist ein geistliches Prinzip. Ich glaube sogar, dass auch in unserem Glaubensleben, geistlichen Leben, Gott manchen etwas erlaubt, was er dem anderen nicht erlaubt. Also was für dich gut ist, bedeutet nicht, dass es für alle gut ist. Und für mich ist das, ich habe da voll die Freiheit dazu. Und beim anderen ist es, wird es schwierig und kritisch. Und dann sagt Gott, nee, du lieber nicht. Für dich ist es unrein und für den anderen, ich hatte so einen, bei uns in der Gemeinde, in meinem früheren Glaubensleben, für mich schien so, als ob für ihn alles rein ist und für mich fühlt sich alles unrein. Und ich dachte, der hatte da so eine Freiheit gehabt und bei mir klingelte permanent das Gewissen. So, und da dachte ich, oh Mann, ja, aber anderer Kontext, andere Erziehung, andere Prägung, anderer Glaubensweg, andere Erfahrungen und da geht Gott mit jedem. Und das liebe ich an den neuen Bund, an den besseren Bund, dass wir durch den Geist geleitet sind und nicht durch den Buchstaben. Der Buchstabe sagt jedem zu jeder Zeit das Gleiche und verlangt von jedem zu jeder Zeit das Gleiche. Ob er so weit ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und das Herrliche am neuen Bund, am besseren Verheißen, Gott geht durch seinen Geist und durch seinen Geist und führt und leitet uns und weiß, Willi, das packst du heute nicht. So im halben Jahr packen wir das Thema nochmal an. Oder eben in einem Jahr oder in drei Jahren. Und meistens merkt man das, wenn das kommt, dann okay, jetzt ist dran. Und, aber da geht mit jedem seinen Weg. Und das ist so, finde ich echt, macht es groß, was das bedeutet, dass es ein besserer Bund nach besseren Verheißungen ist. Also, so, der erste Aspekt, der ist dann eben die Vermischung, dass wir verstehen, dass Gott einfach das deutlich macht, da wo in diesen Bereichen Luft, Wasser, Land und aber auch innerhalb der Bereiche, wo eine Vermischung stattfindet, es dann als unrein oder rein eben gekennzeichnet ist. Ich möchte dann mit euch einen Schritt weitergehen. Und zwar folgendes euch zeigen. Wir können, ich habe die Stifte hier. Ich versuche euch eine Tabelle hier zu zeichnen. Ich gucke mal, wie viele Spalten ich brauche. 2, 3, 4. Okay. Also. Hier schreibe ich mal hin, wer oder was. Darf ich ganz kurz das zeichnen und dann erkläre ich das euch. So. Wer oder was ist da oben und unten ist wie. Was? Okay, es gibt drei Bereiche, wie Gott rein, unrein, rein und heilig definiert oder beziehungsweise kennzeichnet. Also hier schreibe ich, nehme ich andere Farbe, fangen wir mal mit unrein, dann kommt rein, dann kommt heilig. Okay, das reicht so. Okay, dann kommt heilig. Und also in diesen Kategorien. So. Und dann gibt es Kategorien Mensch und Tiere. Und die brauche ich gar nicht. Ihr zeichnet schon alle fleißig, gell? Sorry. Muss es hier schon. Aber ist egal, wenn da eins. Wie? Okay, also in diesen Bereichen bewegen wir uns. Von unrein, rein, heilig, Mensch, Tiere. Bei Menschen, Tiere. Wer oder was? Mensch oder Tier? Und wie ist dann, kommt dazu. Also bei Mensch, bei unrein, sagt die Bibel, wenn sie davon von Heiden oder Nationen spricht, dann kennzeichnet das Wort Gottes sie als unrein und ja genau. Also Heiden bzw. Nationen. Ja, das soll Heiden Nationen heißen. Die werden als unrein. Warum? Was haben wir gelernt? Was macht unrein? Weil Nationen als vermischt gesehen werden. Die heiraten und verheiraten sich untereinander. Und es gibt ein Mischvolk, so die als Nationen. Könnt ihr was nicht entziffern? Einfach mich.
Was sind da Tiere?
Tiere wie? Mit einem Fragezeichen. Ja, das, bei meinen Kindern sage ich, schreib schön sauber und alles, gell? Wie und ein Fragezeichen. Also wie ist etwas? Was ist Mensch und wie? Also bei Menschen redet die Bibel von Heiden, von Nationen als von unrein. Warum? Weil sie vermischt sind. Die Nationen untereinander vermischt. Okay? Dass wir einfach das in Zusammenhang bringen. Und bei Tieren sagt die Bibel, wenn sie ungenießbar sind. Ungenießbare Tiere. Warum? Wiederum der Aspekt der Vermischung. Okay? Könnt ihr so sehen, das von hier? Okay. Könnt ihr das von da hinten überhaupt lesen? Ja. Wenn ich erkläre, okay, wunderbar. Okay. So, was glaubt ihr, was sagt die Bibel zu rein, wenn bei Menschen Heiden, Nationen unrein sind, weil sie vermischt sind? Das ist Israel, genau. Israel als das Volk Gottes. Warum? Beziehungsweise ich schreibe es hin. Israel bei den Tieren. Nein, ich gedanklich springe ich so schnell. Entschuldigung. Israel. Warum wird bezeichnet Gott Israel als rein? Ja, genau, weil es aus den Völkern, es ist nicht vermischt und darum auch immer das Gebot, sie sollen nicht unter den Völkern verheiraten. Man denkt, hey, wo liegt das Problem auch, gell? So, sondern das ist dieser Aspekt, dass sie abgesondert sind. Da klingt ja der Gedanke der Ekklesia, der Gemeinde, herausgerufen. Israel wird ja als Gottes Volk, als Gottes Gemeinde bezeichnet. Und sie werden aus den Völkern, hat Gott in Abraham herausgerufen und ein Volk sich abgesondert. Und darum wird das als rein bezeichnet. Nicht, weil sie in sich selbst nur, wir wissen, was das alles dazu braucht, hier das Sündungsmittel. Aber das ist, weil in der Absonderung von den Heiden, von den vielen, von den Mischvölkern, bildet Gott sich ein Volk. Und das hat was mit Reinheit zu tun. Bei Tieren, die unrein sind, sind ungenießbar. Und bei rein, die sind genießbar. Okay. Und von der Beschaffenheit, wenn sie hier vermischt sind, sind sie unvermischt. Unvermischt. Vermischt, unvermischt. So, das ist die Kategorie von unrein und rein. Gilt auf Menschen und gilt auf Tiere. Aber jetzt haben wir noch eine andere Kategorie. Schlag mal mit mir 3. Mose 11. Ab Vers 44. Da heißt es, denn ich bin der Herr, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch selbst nicht unrein machen durch all das kleine Tier, das sich auf der Erde regt. Denn ich bin der Herr, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Also hier haben wir eine weitere Kategorie von unrein, rein und dann haben wir heilig. Und interessant, dass hier Heiden, dann als Israel als Volk und hier Priester als Heilige dargestellt werden. Die Aufgabe ist ja, das ganze Volk soll ein heiliges Priestertum sein. Also ihr sollt heilig sein. Waren sie nicht? Sie, vor ihrem Stand her waren sie rein, aber sie waren noch nicht heilig. Dann Priester. Schaut mal, Tiere, bei Menschen, Heiden, Israel, dann Priester, das Priestervolk als heiliges Priestertum, dann Tiere, ungenießbar, genießbar und jawohl, wunderbar. Opfer waren dann heilig. Ja, also warum heilig? Was macht der Unterschied zwischen Israel und den Priestern, zwischen diesen reinen Tieren und diesen Opfertieren? Die sind abgesondert. Ja. Gesondert. Das heißt, sie werden für einen bestimmten Zweck zur Seite und beiseite gestellt. Und das ist zuerst mal die Definition von Heiligkeit. Für einen bestimmten Zweck beiseite gestellt. Und der Zweck ist, ihr sollt mir dienen. Das ist das, was heilig bedeutet. Wenn es heißt, dass Gott heilig ist, was bedeutet das? Ebenfalls, er ist nicht vermischt, er ist unvermischt, er ist von allem Unreinen, von allem getrennt, er hat keine Gemeinschaft mit Sünde, mit Finsternis und mit diesen Begriffen wird Heiligkeit dann ein Stück weit definiert. Aber das, so kann man das Konzept von unrein, rein und heilig in der Bibel, vor allem im Alten Testament, im dritten Buch Mose, etwas besser einordnen. Okay, könnt ihr? Soweit okay? Einfach nur ein bisschen, dass man das ein bisschen einordnen kann, was da beschrieben wird von der Vermischung und von diesen Dingen. Dann noch eine Sache möchte ich, oder zwei Sachen möchte ich euch noch kurz zeigen. Das erste ist, es gibt noch eine Unterscheidung zwischen heilig und profan. Habt ihr das vielleicht mal gehört? Im Prinzip, bitte? Ja, das profan. Also ich habe es auch immer wieder den Begriff gehört, aber heilig ist abgesondert. Und das ist so wie das Heiligtum. Es ist für sich abgesondert, abgeschirmt. Und alles, was sich nicht in diesem Heiligen befindet, alles, was sich außerhalb vom Heiligtum befindet, das ist profan. Das ist dann vor dem Heiligen eigentlich, hat es die Bedeutung. Es ist vor dem Heiligen. Es ist nicht das Heilige, es befindet sich alles vor dem Heiligen und das ist profan. Also nur, falls ihr das mal auftaucht. Profan. Und das ist heilig für sich und das darum ist profan. So, jetzt möchte ich mit euch ein paar Anwendungen daraus schließen und auch ein bisschen von diesem Beispiel, wie das Schatten und Bilder sind, wie geistliche Wahrheiten hier vermittelt werden. Ich weiß nicht, ich glaube, bei Roger Lebe habe ich das gehört, da hat er gemeint, das, was du isst, das bist du. Das gibt ja viel. Ja, also, man isst, was man isst, ist auch so ein Spruch, genau. Und mit diesen Bildern von den Tieren und mit den reinen und unreinen Erklärungen gibt Gott uns auch einige Beispiele, was heilig und unheilig bedeutet, was rein und unrein bedeutet und was eigentlich auch das Wesen ist. Warum ist das Schaf als das Opfertier schlechthin oder ein fehlerloses Lamm? Und da gibt es einfach Aspekte, wie Gott es gemacht hat und unter anderem es geht zu seinem Scherer stumm, es gibt sich dahin sozusagen in sein Schicksal, es wehrt sich nicht, die verschiedenen Eigenschaften eines Schafes repräsentiert das Opferlamm, so wie Gott es gemacht hat. Und genauso, jetzt, ich möchte ein Beispiel, wirklich nur ein Beispiel von den Vögeln, euch die paar geistliche Lektionen, die wir daraus lernen können. Zum Beispiel bei den unrein, bei den Vögeln, sind zum Beispiel die Raubvögel. Alle Raubvögel werden da aufgelistet und dann heißt es, die sind unreif für euch. Synonym oder exemplarisch wird zum Beispiel der Adler dafür hergestellt. Das sind alles Raubvögel und in Vielfalt. Warum? Schreibt mit mir Galater 5, Vers 14. Paulus spricht da in diesem Zusammenhang, in Galater 5, Vers 14, von den Galatern, und dann gebraucht er so zwei Begriffe. Also sie rauben, sie fressen, die Raubvögel, sie töten. Das ist ihr Wesen. Und Paulus schreibt Galater 5, ab Vers 13. Bitte? Habt ihr Galater 5, Vers 13? Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass fürs Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also da gebraucht er dieses Bild von Beißen und Fressen, und das ist ein Bild für diese Raubvögel. Das sind Menschen, die töten wollen, die rauben wollen, die fressen wollen, die Schaden anrichten. Und Gott erklärt all diese Tiere für unrein. Und die stehen für diese Menschen, für die raublustigen, fresslustigen Menschen. Dann gibt es eine zweite Kategorie, die finden wir, das sind die Nachtvögel. Synonym oder repräsentativ wird da die Eule genannt dafür. Ja? Vögel, die nachts aktiv sind und das heißt in der Finsternis leben, in dem Bild nachts jagen, nachts im Verborgenen das tun, nicht im Licht, nicht im Offensichtlichen und wollen nicht gesehen werden bei all dem, was sie tun. So, nicht, dass jetzt die Eule gedacht hat, oh, ich will das heimlich tun, aber so wie Gott sie gemacht hat. Und dann gebraucht auch das Neue Testament immer wieder diese Bilder und spricht zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5. Vers 4 bis 10, glaube ich. Sagt, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Ja, soll ich noch kurz warten? 1. Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr aber, Brüder, seid nicht wie Finsternis, sodass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und nicht der Finsternis. Also lasst uns nur nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da betrunken sind, sie sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die den Tag gehören, wollen nüchtern sein, bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einander, wie er auch tut. Also er beschreibt hier zwei Arten von Menschen, die einen, die bei Tag leben, und die anderen, die bei Nacht leben. Und die, die bei Nacht leben, leben in einer Weise, wie Jesus auch schon kennzeichnet in den Evangelien, sie wollen nicht gesehen werden. Das, was sie tun, wollen sie nicht öffentlich zur Schau stellen, nicht nur um sich nicht zu zeigen, sondern einfach die Sünde zu verbergen. Und dafür wird diese Eule repräsentativ. Eule ist ja nicht unrein, aber dieses Aspekt bei Nacht jagen und bei Nacht das tun, bekommen diesen Aspekt, das in der Finsternis tun. Okay? So süß die auch sind mit ihren großen Augen. Aber sie repräsentieren Menschen, die bei Nacht und Finsternis aktiv sind. Dann gibt es die nächste Kategorie, das sind die Aasesser. Also wir haben Raubvögel, dann Nachtvögel, und dann haben wir die Kategorie der Aasesser. Repräsentativ dafür steht der Rabe. Und Aasesser sind die, die dann, also wir haben Geier und all diese dann aufgezählt, und die totes Essen. Ja, die verdorbenes Essen. Die ernähren sich von toten Tieren. Es ist Gift. Es ist giftig, es ist schädlich. Sie ernähren sich davon. In gewisser Weise ist es eine Perversion. Die repräsentieren Menschen, die in ihrem Tun, was sie essen, wie sie leben, pervertiert sind. Sie ernähren sich von dem Ungesunden, sie ernähren sich von toten Dingen. Und dafür stehen die Aasesser und Rabe und Geier synonym. Schlag mit mir Römer 1 auf. Vers 2, Römer 1. Vers 32. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Also sie wissen eigentlich, das ist ungesund, sie wissen eigentlich, das ist nicht gut, sie wissen eigentlich, das ist Gericht drauf, das ist verboten. Aber sie tun das, aber sie tun es nicht nur, sondern sie lieben es zu tun und sie haben Freude an denen, die es tun. Es ist eine Perversion von dem, eine extreme Perversion der Ungerechtigkeit. Ein Leben unter den Toten, von den Toten, die Aasesser. Und ein letztes, den habe ich letztes Mal schon kurz angesprochen, weil die Renate das unbedingt wissen wollte und heute nicht dabei sein konnte. Die wollte es unbedingt wissen, warum der Storch als unreines Tier gilt. Weiß das jemand noch, warum der Storch unrein ist? Kann sich jemand erinnern? Weil ein Storch sowohl ein Aasesser ist, wie auch ein sich von normalen Dingen ernährt. Bei ihm findest du Gutes und bei ihm findest du Schlechtes. Also der Name kommt vom Hebräischen, oder im Hebräischen heißt der Storch der Fromme. Das ist so interessant. Das ist so ein Frommer. Also nach außen hin ist er sehr fromm. Aber eigentlich kann er genauso sehr hinterlistig und es, in Deutschland irgendwo ist so ein Storch rumgewütet, habe ich vor kurzem Nachrichten gesehen. Hat alles zerstört, was es nur gab. Ganzes Dorf hat Panik. Und Panik gehabt. Und dass er als nächstes Jahr wieder zurückkehrte, da haben sie Vorkehrungen getroffen. Man durfte ihn halt nicht beseitigen, aus welchen Gründen auch immer. Tierschutz, genau. Und der hat da gewütet und in ihre Autos und Häuser und alles kaputt gemacht. Und auf der anderen Seite heißt es, dass er seine Küken, oder wie nennt man die kleinen Steinchen, sogar aus dem Feuer holen würde. Vielleicht daher kommt auch mit den Babys bringen und so, weißt du, der Storch. Aber also da gibt es beides irgendwie bei ihm. So voll die Verantwortungsbewusstsein und bis zum Tod ist er bereit, also seine Nachkommen dazu versorgen. Und auf der anderen Seite findet man bei ihm auch eben ganz andere Elemente. Und das habe ich jetzt nicht selbst erfunden, sondern das habe ich selbst gelesen. Und ich fand interessant, dass er als scheinheilig dargestellt wird. Also das ist nach außen eine gewisse Würde, eine gewisse Haltung und eine gewisse Taten, aber innerlich eigentlich ein Aasfresser. Schlagt mal 2. Timotheus 3 auf. Ich lese ab Vers 1 vielleicht noch, 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Zeiten schwere Zeiten eintreten werden. Also Harry, so viel zu einfacheren, schwierigeren Zeiten hier. Wir hatten vorhin in der Mittagspause ein Gespräch. in schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. So, das sind einige Dinge, die da vorgeworfen werden. Und schaut mal Vers 5. Die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Das sind Fromme. In diesem Sinne. Oder Scheinheilige. So, die eine gewisse Form der Gottseligkeit haben. Das heißt, sie nach außen geben sich in einer gewissen Art und Weise und bekennen einen Glauben. Aber in ihrem Leben die Kraft absolut fehlt. Die Kraft des auferstandenen Herrn Jesus Christus, die Kraft des Heiligen Geistes absolut verleugnen. Und dann heißt es, und von diesen wende dich weg, denn von diesen sind die, die in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen, die mit Sünden beladen sind, von mancherlei Begierden getrieben werden, immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Das ist auch ein steiler Satz, gell? Also das sind das Kennzeichen, es gibt eine Frömmigkeit und man gibt sich fromm, aber seit Jahr um Jahr, kein Fortschritt. Kein Fortschritt. Und stattdessen diese Dinge in dem Leben. Also ich weiß, dass wir und manche uns dazu sofort neigen, uns selbst dazu prüfen, was auch nicht falsch ist. Ist gut und der Geist wird das bestätigen in dieser und dieser Richtung. Aber schaut euch den ganzen Text an. Das heißt, hier leben Menschen in der bewussten Sünde, in der bewussten Rebellion. Sie lieben mehr dieses Leben, sie lieben mehr das Geld. Da ist alles Lieblosigkeit, Unversöhnung, Verleumder, Lästerer, Geldlieben, prahlerisch. So all diese Dinge schleichen sich in Häuser. Es geht Befriedigung ihrer Begierden, all diese Dinge. Aber ich sage mal, schön brav in den Gottesdienst gehen, also mindestens bei einem Ostern, Weihnachten, gehört sich dazu, bin ja ein Frommer, bin ja im christlichen Abendland aufgewachsen. Solche Störche sind das. Ich sage so, fleißige Häuslebauer, aber tiefer geht der Glaube nicht. Also in diesen unreinen Bildern zeigt einfach uns auch das Alte Testament, was einfach unrein bedeutet. Habt ihr Fragen dazu? Reicht es euch einfach so einen Überblick? Mir geht es jetzt nicht um Details alles auszulegen. Einfach euch in diesem Abschnitt 11 bis 15 geht es um diese Reinheit und die Unreinheit. Was die im Einzelnen bedeutet, werden wir gleich sehen in Kapitel 12. Also hier ging es ja in Kapitel 11, werden als Tiere dargestellt, als unrein, und wir bekommen den ersten Eindruck, okay, was unrein bedeutet, dann geht es weiter. Ich möchte euch das kurz, wirklich euch den ganz kurz mit so hineinnehmen. Ah doch, das ist ja 11 bis 15 ist dieser Abschnitt. In Kapitel 12 wird das Problem der Erbsünde besprochen oder angedeutet. Oder deutlich gemacht, warum wir unrein sind. Also, 3. Mose, Kapitel 12. Hier geht es darum, dass wenn eine Frau ein Kind kriegt, sie opfern muss für ihre Reinigung. Und für einen Sohn muss sie dann 33 Tage sich absondern und für die Tochter muss sie 66 Tage sich absondern. So lange gilt sie als unrein. Und nachdem sie dann das Kind gebracht hat, müssen sie in den Tempel und eben dann opfern. Vielleicht lesen wir ab Vers 6. Und wenn die Tage ihrer Reinigung für einen Sohn oder eine Tochter erfüllt sind, soll sie ein einjähriges Lamm zum Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube zum Sündopfer zum Priester an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Und er soll von dem Herrn darbringen,
und Sühnung für ihr zu erwirken, und sie wird rein sein vom Fluss ihres Blutes. Das ist das Gesetz der Gebärenden bei einem männlichen oder bei einem weiblichen Kind. Und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichend nicht findet, soll sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen, einen zum Brandopfer und einen zum Sündopfer. Und der Priester soll Sühnung für sie erwirken, und sie wird rein sein. Auch da, das ist merkwürdig, die bringen Leben zur Welt, dadurch wird sie aber unrein. Warum? Und die Erklärung dafür, die ich gelesen habe, die ich gehört habe und die ich nicht falsch finde, ist, weil das zeigt, hier wird zwar kommt ein neues Leben zur Welt, aber es kommt ein sündiges Leben zur Welt. Weil es ist von Mutterleib an bin ich ein Sünder, sagt David im Psalm 51. Als Sünder zur Welt bin ich gekommen, von Schoß auf meiner Mutter bin ich ein Sünder. Warum? Es hat was mit der Erbsünde zu tun. Das hat was mit der Erbsünde zu tun. Und das unrein ist das. Es kommt unrein zur Welt. Und durch das unrein oder diejenigen unrein zur Welt bringen, muss sie selbst dafür gereinigt werden. Ich hoffe, wenn dass das bei euch hervorbringt, was es bei mir hervorbringt. Je mehr ich lese, umso mehr bin ich dankbar für das, was Jesus alles für mich getan hat. Weil das kommt immer eins mehr, immer noch mehr, immer noch mehr. Also Kapitel 12 zeigt die Unreinheit des Menschen. Und zwar, also in Kapitel 11 ging es mehr als Bilder über die Tiere, was rein und unrein ist. Kapitel 12 behandelt unser Unrein, weil wir eine Erbsünde haben. Nur nebenbei, das sind wiederum wichtige Texte, um die Weihnachtsgeschichte ein bisschen einzuordnen. Wenn man ein bisschen über die Chronologie der Weihnachtsgeschichte mit sich beschäftigt, dann haben wir im Matthäus-Evangelium ein paar Aussagen, im Lukas-Evangelium, und das hilft uns da einzuordnen. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass Maria nach den Tagen ihrer Reinigung in den Tempel ging und Jesus in den Tempel gebracht hat. Genau, und dann heißt es, und Josef und Maria opferten für Jesus. Und was haben sie geopfert? Tauben. Schaut mal Lukas 2,22 auf. Wie ist bei euch Aufmerksamkeitsspanne? Ja, ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu langweilig oder so, dass ich... Okay, also Lukas 2,22. Ich möchte einfach auch wieder immer wieder so die Relevanz euch aufzeigen, dass solche Texte nicht unwichtig sind. Und manchmal überliest man den, boah, gut, dass ich da nicht mehr drunter bin, alles klar, abgehakt. Ja? Aber die helfen zum Verständnis. Lukas 2,22, und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachen sie nach Jerusalem hinauf, also von Bethlehem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, allmännliche Erstgeburt soll heilig sein, heißen, und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei Jungtauben. Warum ist das so wichtig? Was fordert Gott normalerweise für das Männliche? Oder was müssen sie? Ein Schaf. Und sie opfern? Turteltauben, ganz schön. Genau, also was heißt, wenn du deine Hand es nicht hast, dann kauft ihr ein paar Turteltauben. Das haben sie gemacht. Warum ist das so wichtig? Nicht nur zu wissen, sie waren arm. Es geht darum, wann waren die Waisen da? Wann waren die Waisen bei Maria und Josef? Davor oder danach? Also wenn sie davor waren, dann war es ganz schön heuchlerisch von denen. Da kamen sie, oh, wir haben nur ein paar Tauben, weißt du, Gold, Weihrauch, Myrrhe, Geschenk. Allein wenn sie heißen, die haben, brachten ihm Gold. Also für ein Schaf hätte es gelangt. Okay, versteht ihr, was ich meine? So, das heißt, wenn sie Turteltauben haben, dann hatten sie noch nicht so viel. Dann heißt, dann waren die Waisen noch nicht da. Wenn die Waisen noch nicht da waren, wie viel Zeit ist mindestens vergangen schon? 33 Tage, ein Monat, richtig? Was ist unser Bild von Weihnachten? Und der Stern erscheint, Jesus kommt zur Welt, Schafe da, Hirten schon da an der Stelle. Und wer kommt auch? Alle staunen, die drei Weisen auf den Kamelen, die reiten da an und knien sich nieder und die Schafen staunen über die Weisen. Ihr kennt all das, gell? Die klassische Krippenszenarien, alle da sind, alle versammelt. Und das ist einfach nicht so. Da gibt es einen Zeitraum dazwischen. Die Hirten waren zuerst da. Und dann kommen Weise aus dem Morgenland. Guck mal, der Stern ist aufgegangen. Wo? Im Morgenland. Und die hatten einen Beamer, also die sind hingebeamt worden oder einen ECE-Zug oder ein Flugzeug. Und waren sie prompt da. Dann sind sie losgezogen aus dem Morgenland. Aus dem Babylon. Das hat schon eine Weile gedauert. Und nicht nur 33 Tage, wahrscheinlich 3 Monate. Bis 2 Jahre, weil, woher, wieso? Ja, der Kindermord. Also die sagen, ja, nicht ohne Grund nach dem Zeitraum gefragt, ja, 2 bis 2 Jahre. Also so, er könnte auch 2 Jahre alt sein. Also es merken wir, dass die Zeitspanne dann schon etwas größer ist und das, was wir haben, natürlich sehr, sehr komprimiert ist. Und dass unser oft idyllisches Verständnis da ein bisschen zusammenbringt. Nicht, dass ich habe nichts gegen die Weisen aus dem Morgenland. Das ist ein herrliches Geschehen, was da passiert. Dass aus 4. Buch Mose die Verheißung der Stern aus Bethlehem aufgehen wird, was Bileam diese Verheißung da hat. All das erfüllt sich da vor den Augen. Jesaja 60 erfüllt sich. So viele Verheißungen erfüllen sich, als die Weisen aus dem Morgenland da kommen. Aber solche Texte wie im 3. Buch Mose helfen uns zu einer zeitlichen Einordnung auch von solchen Stellen. Das wollte ich euch einfach nur Bescheid geben. Das heißt, Jesus, ein Junge, mindestens 33 Tage, sie hatten nicht so viel Geld, die Weisen waren noch nicht da. So. Also warum? Weil es vom Josef heißt, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat dann nicht gesagt, hey, komm, niemand hat ja mitbekommen, dass die Weisen da waren. Können wir auf sein Sparkonto legen. Für sein Studium später. So, also das ist das eine. Also Kapitel 12 im 3. Buch Mose. Für beide galt das Opfer. Genau. Nur beide Frauen mussten halt doppelt so lang zu Hause bleiben. Fies, gell? Voll die Diskriminierung. Was soll das denn? Was würdet ihr sagen?
Warum soll ein Geschick doppelt? Doppelt, genau. Ich muss positiv sehen. 2 Monate Zeit, sich auszuruhen.
Sonderurlaub. Machen wir Pause, 5 Minuten.